Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Medienvertreterinnen und Medienvertreter. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen eines sehr hochrangigen und außergewöhnlichen Publikums an einem nicht ganz ereignislosen Tag hier in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz zu einem außerordentlich wichtigen Thema, die Reform des Telemedienauftrages. Ich stelle Ihnen kurz das Podium vor. Sie werden alle kennen und ich beginne jetzt mal von mir aus gesehen, die Reihe. Neben mir sitzt der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Zeitungsverleger, Dr. Matthias Töpfner. Dann der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Herr Rainer Haseloff. Dann die Ministerpräsidentin und Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Malu Dreyer. Der Intendant der ARD, Herr Ulrich Wilhelm. Dann kommt Herr Bellut, der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens und sonst überhaupt nicht außen, aber in diesem Fall an diesem Tisch, Herr Stefan Raue für das Deutschlandradio. Die Ministerpräsidentin wird beginnen.
Ja, schönen guten Tag. Wir freuen uns, dass Sie hier sind in unserer schönen Landesvertretung. Und wir können vorab sagen, nach langen Ringen ist das ein Thema heute, wo nur Gewinner am Tisch sitzen miteinander. Denn wir haben wirklich diesen Prozess genutzt, um miteinander so umzugehen, dass wir zu guten Ergebnissen gekommen sind. Und die Ministerpräsidentenkonferenz heute auch einen einstimmigen Beschluss gefasst hat und damit der Telemedienauftrag, der Medienstaatsvertrag jetzt eben auch seinen Weg gehen kann. Ich begrüße Sie als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder in diesem Fall und darf mich an allererster Stelle sehr herzlich beim Kollegen Herr Dr. Haseloff bedanken, denn er hat die Bereitschaft gehabt, federführend diesen schwierigen Prozess zu begleiten und zu leiten. Und damit ist er und sein Staatssekretär tatsächlich auch maßgeblich dafür mitverantwortlich, dass wir alle zusammen dann auch zu guten Ergebnissen gekommen sind. Die Neuregelungen zum Online-Auftrag von ARD und ZDF und Deutschlandradio ermöglicht es jetzt öffentlich-rechtlichen Sendern, eine notwendige und zeitgemäße Weiterentwicklung ihres Angebots vorzunehmen und wird gleichzeitig den Interessen der anderen Marktteilnehmer, etwa der Verlage, gerecht. Und das ist auch der Grund, warum die Präsidenten und Vorsitzenden heute hier alle Intendanten zusammen hier sitzen, was außerordentlich ungewöhnlich ist, was wir eben noch mal festgestellt haben. Wir haben bis zum heutigen Tag auf allen Ebenen eine Vielzahl von konstruktiven Gesprächen geführt. Ich sage mal nur Beispiele, Vertreter und Vertreterinnen des öffentlichen, rechtlichen und des privaten Rundfunks, mit Rechteinhabern, natürlich auch mit vielen Vertretern der Presse. Es gab auch 2017 bereits eine Online-Befragung zu diesem Thema, eine Online-Konsultation, 60 Stellungnahmen sind abgegeben worden. Alle Meinungen sind aufgegriffen worden und haben sich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen. Alle Beteiligten haben ihre eigenen Interessen in den Dienst des Qualitätsjournalismus gestellt, so würde ich das ausdrücken. Denn wir wissen, Qualitätsjournalismus zu garantieren bedeutet eben auch, dass man alle in die Lage versetzt, das heutige Leben auf dem Medienmarkt eben auch gestalten zu können. Und das bedeutet eben vor allem das Thema online unterwegs zu sein, die Konvergenz wirklich auch im positivsten Sinne zu gestalten. Und dafür will ich mich heute bei allen Beteiligten sehr, sehr herzlich bedanken. Ich glaube, dass es wichtig ist, ein guter Beitrag ist für die Demokratie, dass wir den Qualitätsjournalismus auf diesem Weg sichern können und unterstützen können, unabhängig davon, wer ihn betreibt, ob öffentlich-rechtliche Anstalten, ob Zeitungsverleger oder eben andere Private. Die Weiterentwicklung des öffentlich-rechtlichen Telemedienauftrags bedeutet für mich als Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder daher immer auch, die Weiterentwicklung des gesamten Mediensystems im Blick zu haben. Und da glaube ich, Herr Haseloff, kann ich für alle Länder sprechen, dass das auch so ist, dass wir stets das Mediensystem insgesamt im Auge haben. Unsere Medienordnung ist weltweit einmalig und hat weit über Europa hinaus Vorbildcharakter. Und deshalb haben wir auch diese Verantwortung. In diesem System müssen sich alle in der digitalen und konvergenten Medienwelt weiterentwickeln können. Für die privaten Anbieter braucht es dabei immer auch wirtschaftliche Betätigungsmöglichkeiten. Und dies hatten die Länder bei der Reform auch immer im Blick. Auch wenn oder gerade weil das Thema Presseähnlichkeit zuletzt am allerstärksten im öffentlichen Fokus stand, möchte ich doch betonen, bei den Neuregelungen geht es noch um viele andere Dinge. Natürlich galt es für uns auch, das Interesse der Rundfunkbeitragszahler zu vertreten, damit sie auch in Zukunft ein attraktives Online-Angebot bekommen. Hervorheben möchte ich deshalb unter anderem die Abschaffung der sogenannten 7-Tage-Regelung in den Mediatheken. Damit können die Mediatheken endlich zu dem werden, was viele Nutzer und Nutzerinnen schon lange von Ihnen erwarten, nämlich eigenständigere und noch interessantere und vielfältigere Medienangebote. Dabei will ich es belassen, weil wir sind viele auf dem Podium und alle werden weiterhin ein Stück erörtern, worum es in den Details geht. Also herzlichen Dank an alle nochmal. Ich schließe auch meine eigene Staatssekretärin Heike Ragnmucher ein. Aber es geht vor allem darum, dass Sie alle mitgewirkt haben, sodass wir den Staatsvertragsentwurf tatsächlich heute dann auch beschließen konnten und das Ganze jetzt auch wirklich auf die Reise geht, sodass alle in der Lage sein werden, in Zukunft auch in der heutigen online geprägten Medienwelt ihre eigenen Wege auch gestalten zu können. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Was Sachsen-Anhalt wichtig war, wird uns Ministerpräsident Reinhard Haseloff jetzt berichten.
Ja, was Sachsen-Anhalt wichtig war, das ist sicherlich erstmal sekundär. Es geht um Deutschland, die Demokratie, den Pluralismus, aber vor allen Dingen um einen einstimmigen Beschluss in der Ministerpräsidentenkonferenz. Und darauf sind wir sehr stolz. Und ich danke nochmal allen, die daran mitgewirkt haben, dass dieses Ergebnis auch zutage gefördert wurde. Und wir sind auch froh und stolz darüber, dass die entscheidenden Schlussverhandlungen auch, aber auch die entsprechenden Anhörungen und der runde Tisch faktisch, der war zwar eckig, aber nehmen wir eben mal symbolisch so, dass der runde Tisch bei uns in der Landesvertretung stand und sich auch im Beisein von Frau Raab und Herrn Robra die genannten und hier auch sitzenden Herrschaften auf einen Programm oder beziehungsweise ein Konzept verständigt haben, was eben heute diese 16-0 Mehrheit fand. Dafür danke ich. Wir leben in einer hochinteressanten Zeit. Wir sehen das allein am heutigen Tagesablauf und an den Medien, die beziehungsweise Medieninformationen, die uns heute aus allen Seiten entgegengebracht werden. Ich glaube aber, trotz der operativen Brisanz des Tages ist dieser Termin und das Ergebnis, was wir präsentieren können, durchaus von der Nachhaltigkeit her gesehen und Bedeutsamkeit langfristig her gesehen ein sehr, sehr wichtiger Termin. Denn er löst einen Spannungsbogen auf, der viele Jahre das Geschäft auch für uns in der Politik nicht einfacher gemacht hat. Und wo wir aber alle das Verantwortungsgefühl hatten, das Thema muss entsprechend auch in die richtigen Bahnen gebracht werden. Und ich glaube, dass mit dem Entgegenkommen aller Parteien hier entsprechend auch die Lösung trägt und auch präsentiert werden kann. Die einzelnen Fakten, die sich da instrumentenmäßig auch ergeben haben, bis hin auch zu solchen technischen Dingen, wie lange darf was in der Mediathek stehen oder über welches Instrument werden gegebenenfalls Differenzen und Streitigkeiten ausgetragen über die entsprechende Schiedsstelle. Das ist dann auch noch nachzulesen. Für mich ist wichtig, wir als Bundesländer, aber auch generell in dieser Bundesrepublik, auch als Mitverantwortliche für Pluralität, Pressefreiheit und auch freie Meinungsäußerung, haben ein Interesse daran, dass möglichst viele Anbieter da sind. Und Pluralität heißt eben auch, dass nicht nur dazu beitragen kann und darf und soll, nach dem Grundgesetz auch geschützt, der öffentlich-rechtliche Bereich, der eine sehr, sehr große Durchdringung in unserer Gesellschaft hat, aber der auch in gewisser Weise selbstreferenzielle Mechanismen entwickelt über die Jahrzehnte hinweg, weil eben durch die Schnittstelle zur Politik immer auch sozusagen ein Diffusionsprozess in verschiedene Richtungen auch laufen kann. Und deswegen ist der private Sektor für uns jetzt mal abstrakt betrachtet so wichtig, auch als Korrektiv, beziehungsweise auch für den Qualitätsjournalismus, auch von der Tiefe her, auch als entsprechende Recherchemöglichkeit, um zu einem ganzheitlichen Bild zu kommen, aber auch zu inneren Korrekturmechanismen zu kommen in unserer Medienlandschaft. Und da muss sozusagen ein faires Verhältnis vorhanden sein. Und dieses ist, glaube ich, zumindest in den Grundrastern hier entwickelt worden, dass gerade auch was Medien oder was presseähnliche Angebote auch des Öffentlich-Rechtlichen anbelangt, man zugibt, dass man ohne den Zugriff auf die sozialen Medien beziehungsweise das Internet und auch Präsentationen dort nicht auskommen kann. Vor allen Dingen, wenn man sich sozusagen das Consumerverhalten auch ansieht und auch gerade die jüngeren Altersgruppen sich anschaut, die mehrheitlich oder fast ausschließlich nur über das Netz ansprechbar sind. Und wenn wir wollen, dass der Öffentlich-Rechtliche dort auch Platz findet, muss er also auch Platz finden können mit entsprechenden verschriftlichten Angeboten. Auf der anderen Seite ist es klar, dass sowohl das, was früher als sogenannte Printmedien, egal ob die großen oder die kleinen und die vielen regionalen und lokalen anbelangt, auch die Möglichkeiten haben müssen, fair hier hier hineinzukommen in dieses Segment, beziehungsweise sich eben auch sehr, sehr harmonisch versuchen zu ergänzen. Und ich glaube, mit dem Ergebnis können wir auf viele Jahre hinweg das, was wir als Anspruch hatten, auch sicherstellen. Nochmals herzlichen Dank auch für die Bereitschaft der Kompromissfähigkeit. Gerade als neues Bundesland, ich gehöre noch zu der Generation, die runde Tische noch selber erlebt hat, finde es gut, dass man sich ja angenähert hat. Und wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, es gab noch nie so eine Bank einer gemeinsamen Pressekonferenz, wie sie sich heute zusammengefunden hat. Und das ist dann wirklich ein echter historischer Moment in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland.
Vielen Dank. Dr. Matthias Döpfner vom BDVZ, der Reformprozess aus Ihrer Sicht.
Ja, also ich muss sagen, ich freue mich einfach sehr über diese Einigung. Die Auseinandersetzung zwischen Öffentlich-Rechtlichen und Privaten war ja nun über viele Jahre, über mehr als ein Jahrzehnt geführt, teilweise so verfahren, dass mir selbst manchmal doch die Hoffnung abhanden kam, dass man wirklich noch mal zu einer guten Einigung kommen kann. Jetzt ist es aber so, und wir haben diese Einigung nicht als irgendeinen hingezwungenen Formelkompromiss, sondern es ist wirklich eine Einigung, bei der alle Seiten ein richtig gutes Gefühl haben, das kann wirklich was werden und das ist schön. Ich möchte mich deswegen bedanken, zunächst mal bei der Ministerpräsidentin Dreyer und dem Ministerpräsidenten Haseloff. Frau Dreyer, ich erinnere mich noch, wir haben vor 4-5 Jahren hier oben bei Ihnen auf der Dachterrasse gesessen und haben uns beide gewünscht, dass es mal eine solche Einigung gibt. Jetzt haben wir sie, das ist einfach ein schöner Moment, ein schönes Gefühl. Ich glaube, dass diese Einigung wirklich das Potenzial hat, eine Stabilisierung des dualen Systems in Deutschland zu bewirken. Und das wäre wichtig, denn dieses System ist ziemlich einzigartig, auch in seiner Qualität. Daran haben jetzt tatsächlich viele mitgewirkt und ich möchte mich dann auch nochmal bedanken bei den beiden, die vielleicht ein bisschen stärker im Hintergrund, aber mit umso größerer Wirkung hier zu beigetragen haben. Das ist Staatssekretärin Raab und Staatsminister Robra. Ich glaube, ohne sie hätten wir das so nicht hinbekommen. Vielen Dank dafür. Und dann natürlich auch an die drei hier vertretenen Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Herr Bellut, der sehr früh schon mit dem ZDF Wege beschritten hat, die gezeigt haben, dass es zumindest für das ZDF auch so geht, dass die Verlage damit kein Problem haben. Ich glaube, das hat einen guten Effekt gehabt und Sie haben dann auch jetzt in den Verhandlungen diese Konkretisierung nochmal mit vorangetrieben. Herr Rau, Sie haben sehr früh öffentlich und hinter den Kulissen Brücken gebaut. Das war, glaube ich, auch in dieser Phase sehr, sehr wichtig und hat sich jetzt bewährt. Und schließlich, Herr Wilhelm, Sie haben Ihre Amtszeit als Vorsitzender der Intendanten beherzt genutzt und gesagt, nachdem es vorher nie so richtig zum Ziel geführt hat, ich pack das jetzt an und ich pack das auch. Und Sie haben das mit einem sehr fairen und guten Verständnis eben auch für die Belange des privaten Sektors gemacht und trotzdem die Interessen des Öffentlich-Rechtlichen sehr gut gewahrt. Also vielen Dank an alle. Entscheidend ist, dass wir uns auf einen Geist der Vereinbarung konzentriert haben. Und dieser Spirit hat auch die Verhandlungen in dieser letzten Phase, die entscheidend war, und in dieser Konstellation geprägt. Es ist immer eine Frage, wer mit wem redet und wie man sich vertraut. Ich glaube, das hat eine große Rolle gespielt. Die Einigung ist jetzt eben tatsächlich sehr konkret und auch sehr lebensnah. Dass jetzt tatsächlich im Staatsvertrag nicht nur das Thema Presseähnlichkeit wollen wir nicht geregelt wird, sondern dann auch konkretisiert wird, was heißt das denn? Und dass da eben sehr klar und eindeutig auch über Textdominanz, die nicht gewünscht ist, gesprochen wird und um den Video- und Audioanteil sehr klar definiert wird, ohne dass man dabei anfängt, Zeilen zu zählen und Prozentsätze zu definieren. Die Regelung ist auch auf andere Plattformen ausgeweitet, was sehr wichtig ist, denn wir wissen ja gar nicht, wie die Medienlandschaft in ein paar Jahren aussieht. Und heute spielt die Distribution über Social Media und andere Plattformen eine sehr, sehr große Rolle und ist vielleicht wichtiger als Webseiten. Und wer weiß, was in einigen Jahren noch ist. Diese Regelung ist offen, bezieht sich auch auf alle neuen Plattformen und Angebotsformen. Und insofern ist sie auch ein Beispiel übrigens für agile Regulierung, die tatsächlich auf diese Veränderung Rücksicht nimmt. Sehr wichtig ist darüber hinaus eben, dass auch die sendungsbezogenen Beiträge nicht presseähnlich sein dürfen. Auch das ist neu und sehr konkret. Und schließlich, vielleicht das Allerwichtigste psychologisch, ist tatsächlich, dass wir das Ganze auch noch unterlegt haben mit der Einrichtung einer Schlichtungsstelle, die von beiden Seiten paritätisch besetzt und von einem unabhängigen Vorsitzenden geführt wird und die einfach überwachen soll, dass dieser Geist der Vereinbarung gelebt wird. Und das ist wichtig, das ist keine juristische, sondern es ist eine journalistische Arbeit, die da geleistet wird. Es wird mit gesundem Menschenverstand das bewertet, was hier vereinbart wurde. Und wir alle waren uns einig, mit formalen Regelungen, Prozentsätzen und irgendwelchen vertragsartigen Formulierungen kann man vieles regeln. Wenn man es unterlaufen will, findet man immer Wege, es zu unterlaufen. Wenn man sich im Geist einig ist, dann ist das entscheidend. Und ich glaube, das ist hier der Fall. Und die Schlichtungsstelle wird dazu, die Schiedsgerichtsstelle, sozusagen Schiedsstelle dieses Gremium wird dazu beitragen, dass dieser Geist gelebt wird. BDZV und VDZ haben das Ganze hier von Anfang an sehr gut koordiniert betrieben. Wir sind froh darüber. Wir glauben, dass wir uns jetzt mit dieser Einigung alle auf allen Seiten auf die wirklich wichtigen Herausforderungen konzentrieren können. Denn wir wissen ja auch, dass mit dieser Einigung nur eine Voraussetzung, zwar eine wichtige Voraussetzung, aber wirklich nur eine Voraussetzung geschaffen ist, um Qualitätsjournalismus in der digitalen Gegenwart und Zukunft stark und überlebensfähig zu machen. Und jetzt können wir uns auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich auf die Qualität des journalistischen Angebots auf allen Seiten. Da können wir vieles besser machen, haben wir vieles zu tun und es gibt aber vieles zu verteidigen. Und zweitens auf unser Verhältnis zu den Plattformen, zu den großen, überwiegend amerikanischen und immer mehr auch chinesischen Technologieplattformen. Und ich glaube, da ist auch gut, wenn wir jetzt hier Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellen und nicht Gegensätze. Deswegen freue ich mich so.
Vielen Dank. Herr Ulrich Wilhelm, was wird für die ARD besser mit dieser Reform?
Ich möchte mich zunächst auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen der ARD bedanken bei den beiden federführenden Ländern und den für sie hier sehr umsichtig und sachkundig begleitenden Persönlichkeiten bedanken, bei Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, die Ministerpräsidentin, Frau Dreyer, Herr Haseloff, Frau Raab, Herr Obra, herzlichen Dank. Ich habe über viele Wochen Ihr diskretes Wirken, mitunter auch geduldiges Wirken, als sehr positiv erlebt. Ich bin persönlich froh, dass die Belastungen überwunden sind, die Auseinandersetzungen zwischen den Verlagen und den öffentlich-rechtlichen Sendern haben nach meiner Überzeugung beide Seiten belastet. Zum einen, weil sie uns abgehalten haben, davon naheliegende Kooperationen schnell aufzugreifen und zu verwirklichen, weil sie uns auch abgehalten haben, über größere Herausforderungen gemeinsam nachzudenken und dabei dann auch ehrgeizige Lösungen anzupacken und auch, weil sie das Bild eingetrübt haben, das sich eigentlich nicht vereinbaren lässt mit dem, was wir miteinander ja sind, nämlich notwendige Garanten für die Grundlagen der Meinungsbildung in einem freien, demokratisch-rechtsstaatlichen Land. Wir haben gemeinsam eine Verantwortung für den Qualitätsjournalismus. Wir empfinden das auch so. Und das ist sozusagen die notwendige Grundvoraussetzung, dass wir die jetzt gefundene Verständigung auch über Tage, Wochen und Monate so leben können, dass dieser Gemeinschaftsgeist, dass dieses Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme tatsächlich auch verwirklicht wird. Alle wissen ja, dass Telemedien in jeder Minute immer wieder verändert werden. Das sind viele dezentrale Entscheidungen in vielen Häusern der ARD, in vielen Redaktionen. Und dazu ist wichtig zu wissen, worum es geht. Was ist das Ziel dieser Verständigung? Was wollen wir gemeinsam erreichen? Kein Intendant kann sozusagen in jeder Minute hinter allen Redakteuren stehen, sondern wir müssen einfach zum Ausdruck bringen, was wir gewinnen mit dieser Einigung und auch, wie wir sie leben wollen. Wir haben dazu als ein weiteres wichtiges Element eine sogenannte Schlichtungsstelle eingerichtet. Das heißt, wir werden noch die Mitglieder definieren, aber ich bin Matthias Döpfner dankbar, dass er auch angedeutet hat, persönlich für die erste Zeit zur Verfügung zu stehen. Ich würde das auch gerne selber tun, um auch den Geist unserer Gespräche dann auch tatsächlich lebendig zu halten. Für uns ist klar, dass wir beide ein attraktives Telemedienangebot brauchen. Keiner hat was davon, wenn die andere Seite im Netz sozusagen weniger attraktiv präsent ist. Das hat die Verhandlungen auch nicht gerade einfach gemacht, weil ja niemand leichten Herzens ein Stück Zukunft aufgeben kann. Ich habe selber 7-jährige Verhandlungen erlebt Wir hatten noch in ganz anderen Formaten mit dem Vorgänger von Matthias Döpfner, mit Herrn Heinen zusammengesessen, waren an etlichen Stellen schon sehr weit gekommen. Es hat nie ganz gereicht. Diesmal waren die Gesamtumstände günstiger. Und da hat sicher auch dazu beigetragen, dass die Herausforderungen durch diese sich so schnell verändernde Medienwelt eben uns nahelegen, dass wir uns gemeinsamen Herausforderungen und Aufgaben zuwenden. Die Verständigung ist nur ein Teil dessen, was die Länder jetzt auf den Weg bringen. Es geht um weitere wichtige Dinge, die für die Verlage weniger wichtig waren, aber für uns tatsächlich auch bedeutsam sind. Wir hatten ja 10 Jahre nachzuholen mit der jetzigen Modernisierung. Und da bringen die jetzt beschlossenen, von den Ministerpräsidenten heute einstimmig auf den Weg gebrachten Änderungen für uns zum Teil Verbesserungen, zum Teil Vereinfachungen und zum Teil mehr Rechtsklarheit. Und jeder dieser Punkte für sich genommen ist wertvoll, wird uns die Arbeit deutlich erleichtern und wird uns auch möglich machen, die Grundlagen einer qualitativ hochwertigen Versorgung der Öffentlichkeit durch unsere unterschiedlichen Redaktionen und Themenwelten weiter sicherzustellen. Wir haben weiterhin also Freude an der Arbeit, die wir jetzt mit einer neuen Zusammenarbeit mit den Verlagen angehen werden. Und wir werden sicher auch noch an vielen Stellen über die nächsten Jahre immer wieder interessante gemeinsame Initiativen zu verkünden haben. Herzlichen Dank nochmal allen Beteiligten.
Vielen herzlichen Dank. Eine Reform, die nur Gewinner hat, haben wir gehört. Wie sich das aus Sicht des ZDF darstellt, wird uns jetzt Dr. Thomas Bellut erläutern, der Intendant.
Ja, vielen Dank. Es ist schwer, noch was Neues zu formulieren. Also ich freue mich natürlich über das Ergebnis des heutigen Tages. Die Einigung der Ministerpräsidenten ist für die öffentlich-rechtlichen Anstalten wichtig. Dass Herr Döpfner es auch so positiv einordnet, ist natürlich außerordentlich gut und bietet eine Basis auch für die Zukunft. Es war mir immer klar, dass die Zeitungen und Zeitschriften beim Umstellen auf die digitale Welt neue Herausforderungen haben. Sie müssen ihre Produkte am Markt digital anbieten, obwohl die Konsumenten, die Leserinnen und Leser nicht sehr oft bereit sind, dann für die Leistung auch zu zahlen. Öffentlich-rechtliche Anstalten, durch Beiträge finanziert, sollten den Verlagen den Freiraum lassen für Geschäftsmodelle. Und ich glaube, das ist im gemeinsamen Interesse der Qualitätsmedien. Darum geht es am Ende, dass die Bevölkerung Informationen von hoher Qualität bekommt, von den öffentlich-rechtlichen Anstalten, aber auch von den Medien, die sich am Markt finanzieren. Und das ist eben der Kern des dualen Systems. Wir haben jetzt neue Möglichkeiten im Netz durch diese Vereinbarung, über die ich mich sehr freue. Wir können jetzt Informationsangebote auch natürlich mit Bewegtbild ins Netz bringen, was wir bisher in der Form nicht können. Wir können diese neue Welt im Netz jetzt auch stärker ergründen. Es sind ja ganz neue ästhetische Formen, die sich da entwickelt haben. Da haben wir jetzt Freiraum bekommen, auch den Bereich die Fiction, zum Beispiel die europäische Fiction anzubieten und anderes. Das liegt Ihnen ja alles schriftlich vor, aber es ist für unseren Alltag, für die Zukunft extrem wichtig. Ich möchte mich also am Ende auch bedanken bei den Ministerpräsidenten, bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch bei Herrn Döpfner und den Verlagen, dass wir jetzt zu dieser Einigung gekommen sind. Ich glaube, es ist wirklich ein guter Tag für uns.
Ein guter Tag für die Medien, sicherlich auch für den Deutschlandfunk. Intendant Stefan Rauer.
Ja, ganz ehrlich gesagt genieße ich im Augenblick, dass die Vertreter des Qualitätsjournalismus in Print und Rundfunk nicht ohne gewisses Drängen der Länder, vor allem Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz, zu einer gemeinsamen Verständigung gekommen sind. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ich habe ja auch öffentlich nie einen Hehl daraus gemacht, dass der Bruder- oder Schwesterkampf zwischen Print und Öffentlich-Rechtlichen für mich unergiebig und traurig ist und vor allem das Vertrauen der Leser, Hörer und Zuschauer in uns alle zerstört. Es ist ein Kompromiss und ich will dennoch nicht verschweigen oder gerade deswegen nicht verschweigen, dass ich mit dem Begriff Presseähnlichkeit immer noch etwas fremdele. Aber ich respektiere es, dass dieser Begriff vielen Verlegern als Möglichkeit der Grenzziehung wichtig ist. Wir haben uns alle eine Regelung gewünscht und daran gearbeitet, die nahe an der journalistischen Praxis ist und fern der juristischen Zone. Dafür ist die Schlichtungsstelle auch der richtige Ausdruck. Für uns, das Deutschlandradio, ist die digitale Welt, wie für uns alle, keine Kür und kein Nebengleis. Die digitale Welt ist für uns existenziell. Wir werden dabei auf unsere Kernkompetenzen, uns konzentrieren, also Information, Politik, Kultur, Wissen, aktuell und hintergründig. Unsere neuen Angebote werden sich vor allem um Podcasts, Audios und die Audiothek herum entwickeln. Das ist im Übrigen ein Feld, das zunehmend spannender wird. Zu den großen Vorzügen des neuen Telemedienauftrags gehört es, dass sich beide Seiten das Recht auf die Möglichkeit einräumen, sich im Netz weiterzuentwickeln. Das alles natürlich mit Rücksicht auf die Interessen der anderen. Damit enthält dieser Auftrag, Herr Döpfner hat schon darauf hingewiesen, auch ein Stück Zukunft, von der wir ja alle nicht wissen, wie diese Medienzukunft schon in wenigen Jahren aussehen wird. Vielen Dank.
Herzlichen Dank dafür. Sicherlich gibt es Fragen aus Ihrer Runde. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie sich kurz vorstellen würden und sagen, für wen Sie arbeiten.
Dankeschön. Martin Meyer, ARD Hauptstadtstudio. Herr Wilhelm, eine Frage an Sie. Ein Kompromiss, bei dem es nur glückliche Gesichter gibt, das macht mich als Journalist immer ein wenig stutzig. Was konnte die ARD denn nicht durchsetzen, was Sie gerne durchgesetzt hätten?
Die Frage ist klug gestellt. Ich möchte aber, dazu bin ich auch schon zu lange im Geschäft, jetzt nicht die Verhandlungen, die ja auch von Vertrauen leben, da noch nachzeichnen. Man kann allgemein sagen, dass beide Seiten hart verhandelt haben, und zwar die ganzen Jahre schon, die ich auch miterleben konnte, weil jeder ja auch viel zu verlieren hatte. Und wir haben sozusagen an einigen Punkten wichtige Zugeständnisse gemacht, die zu tun haben mit der Gestaltung dieser Angebote. Wir waren vielleicht auch in früheren Jahren dazu technisch auch noch gar nicht in der Lage. Wir haben ja mitunter auch Redaktionen, die sehr weit räumlich voneinander entfernt sind, und dieses schnelle Verfügbarmachen von Sendungsvideos oder Audios auch für die Telemedienredaktionen war auch faktisch nicht so einfach, obwohl man vielleicht als Laie glauben möchte, dass das doch binnen Minuten zu erledigen sei. Wir werden auch jetzt die Verpflichtungen, zu denen wir uns dort auch verpflichtet haben, nicht erfüllen können ohne die eine oder andere organisatorische Veränderung. Also das, was Journalisten gerne Workflows nennen, zwischen unterschiedlichen Redaktionen und technischen Einheiten. Da werden wir auch die Zeit der nächsten Wochen und Monate intensiv nutzen, dass das nicht nur Ankündigungen bleiben, sondern dass es tatsächlich auch im täglichen Tun glaubhaft unterlegt ist. Und auf der anderen Seite, solange es Suchmaschinen gibt, über die wir etwa die Hälfte unseres Publikums im Netz bekommen und diese Suchmaschinen nicht alleine Audios oder Videos finden, sondern eben textbasiert arbeiten und für die Treffergenauigkeit der Suchmaschinen eine bestimmte Schlagwortdichte notwendig ist, war für uns auch klar, dass wir auf Text nicht verzichten können, auch wenn das vielleicht ein besonderer Wunsch auch auf Verlagsseite da und dort gewesen sein mag. Aber das hätte uns auf einen Schlag sozusagen doch von einem beachtlichen Teil unseres Publikums getrennt. Das ging nicht. Auch vielleicht nur noch ein Aspekt, der naheliegend ist: investigative Recherche braucht ja sehr viele Belege, damit eine Redaktion wirklich darlegen kann, was sie glaubt, gefunden zu haben, aufgedeckt zu haben. Und auch dafür brauchen sie natürlich die eine oder andere Ausführung mehr, Dokumente, Passagen mehr. Wir haben uns, glaube ich, auch darin gefunden, lieber Herr Döpfner, dass wir beide ja als Journalisten sagten, wo journalistische Selbstverständlichkeiten berührt sind, können Prinzipien, die man nur schwarz-weiß dann lesen würde, nicht greifen. Also wo ein Journalist vernünftigerweise mit dem, was man als gutes Arbeiten empfindet, so vorgehen würde wie eben dann eine Redaktion bei uns oder bei einer Zeitung, finden wir sehr schnell die Basis in den gemeinsamen handwerklichen Standards und in professionellem Arbeiten.
Vielleicht darf ich aus meiner Sicht einfach nochmal anschließen, um das ein bisschen zu illustrieren, und dann wird es für Sie vielleicht auch nachvollziehbar, warum das jetzt gar nicht so war, dass da jeder mit einer Liste mit 10 Punkten kam und da mussten wir 5 streichen und am Schluss passt es dann irgendwie, sondern es ist uns eigentlich gelungen, in den Gesprächen den Mindset zu verändern. Das Problem war doch nachvollziehbarerweise, beide wissen, die Digitalisierung ist unsere Zukunft, da gibt es keine Alternative, und in der digitalen Welt unterscheidet der Nutzer nicht, ob ein Angebot von einem Fernsehsender oder von einer Zeitung kommt, der will da sozusagen multimedial bedient werden und im Grunde mit allen Kategorien bewegtes Bild, Audioelemente und geschriebenen Text bedient werden. Keiner kann den Öffentlich-Rechtlichen verbieten, Textelemente zu nutzen. Das Dilemma auf der anderen Seite war, dass einige Angebote in der Vergangenheit wirklich tatsächlich wie ein direktes Nutzungsäquivalent zu den Angeboten der Zeitungen und Zeitschriften im Internet aussahen. Sowohl in der Gestaltung als auch tatsächlich in einem sehr textdominierten Gestalt. Das hat es den Verlagen unmöglich gemacht, für ihre Angebote digitale Abonnements durchzusetzen, die immer eine Finanzierungsvoraussetzung für Qualitätsjournalismus waren. Es gibt keinen Qualitätsjournalismus in Deutschland, ob das im Fernsehen oder in der Zeitungswelt ist mit Gratiszeitung, die auf die Einkunft des zahlenden Lesers, durch den zahlenden Lesers verzichten. Die einen tun es durch Gebühren, die anderen durch Abonnements. Wir konnten keine Abonnements durchsetzen, weil es das Nutzungsäquivalent gab, das gefühlt kostenlos war. Wie haben wir uns aus diesem Dilemma befreit? Bisher sehr stark, weil wir ja immer als Verlage gesagt haben, wenn wir eine Regelung brauchen, dann muss sie auch verbindlich sein. Dadurch, dass wir versucht haben, das zu quantifizieren. Durch Prozentsätze, wie viel Textanteil, wie viel Videoanteile. Früher sogar mal durch Zeilen zählen, durch Worte zählen. Und das ist natürlich im Kern alles unjournalistisch. Das ist formalistisch und nicht wirklich lebensnah. Aber es war bisher unser einziger Weg, wie man zur Verbindlichkeit kommen konnte. Und ich glaube, uns ist hier in den Gesprächen der Befragungsschlag gelungen, dass wir gesagt haben, wir sind bereit, auf diese Quantifizierung zu verzichten, wenn wir Verbindlichkeit bekommen, einerseits vom Gesetzgeber im Rundfunkstaatsvertrag und zweitens durch die Schiedsstelle, die tatsächlich dann eine verhaltenssteuernde Wirkung hat. Und das war eigentlich der Durchbruch. Und ich glaube, dadurch konnten wir auf diese Quantifizierungen verzichten und haben trotzdem jetzt das gute Gefühl, dass das mehr ist als nur eine unverbindliche Absichtserklärung, sondern dass das wirklich sowohl durch Rundfunkstaatsvertrag als auch durch Schlichtungsstelle, ich weiß immer nicht, ob Schlichtungs- oder Schiedsstelle heißt, aber wie auch immer diese Stelle halt, dass dadurch eben das verbindlich geregelt ist. Und ich glaube, das hat uns dann am Ende zusammengebracht. Nur, dass Sie es so ein bisschen nachvollziehen können, weil da gibt es gar keine großen Geheimnisse drumherum. So war es. Ja.
In der Politik haben wir so ein ähnliches Beispiel ja im Zusammenhang mit Sicherung des Wettbewerbs unter Einbeziehung des Kartellrechts und des Bundeskartellamtes. Es geht uns aus der politischen Ebene heraus darum, dass wir echten Wettbewerb haben, dass Unterschiedlichkeiten schon daran bestehen, dass die einen über ihre Gebühren verfügen und die anderen das am Markt erwirtschaften müssen und dass wir wiederum auch durch einen guten Wettbewerb sicher wollen, dass es keinen Automatismus bei der Gebührenerhöhung geben kann. Das ist nämlich dann auch das nächste Thema, was in diesem Zusammenhang heute nicht dominierend, aber grundsätzlich politisch in der Diskussion steht und wo wir auch sehen müssen, dass dort durch einen möglicherweise angestrebten Automatismus im Sinne von Inflationsausgleich oder wie auch immer schlicht und einfach dort ja ein finanziell sicherer Rahmen gebaut wird, der auch vom Grundgesetz ja dem Grunde nach auch gegeben sein muss. Aber auf der anderen Seite diejenigen, die verkaufen müssen, schlicht und einfach in die Defensive geraten. Und wir wollen breite Pluralität und deswegen ist das auch ein Thema, was für uns so relevant gewesen ist.
Gibt es weitere Fragen? Der Kollege, bitte.
Marvin Schade, mein Name, Medienmagazin media.de. Ich habe eine Frage, Döpfner. Sie haben gerade gesagt, dass selbst sendungsbezogene Inhalte zukünftig nicht mehr presseähnlich sein dürfen. Um das vielleicht auf ein Beispiel runterzubrechen, Herr Raue, was passiert dann mit Interviews, die der Deutschlandfunk, das Deutschlandradio veröffentlichen und bisher im Netz immer komplett transkribieren? Und falls Sie das nicht mehr dürfen, wie sehen Sie das unter Aspekten der Barrierefreiheit?
Naja, die Transkription, die muss ja ohnehin im Netz bleiben, weil wir ja barrierefrei auch Angebote machen müssen. Also die Manuskripte und Transkriptionen sind davon ja überhaupt nie betroffen gewesen. Wir haben uns darauf vereinbart, dass die Dinge, die sendebezogen ins Netz gestellt werden, wo immer möglich verbunden werden mit Audio- bzw. mit Bewegtbildangeboten. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesagt, dass diese Angebote aktualisiert werden können und durch Hintergrund angereichert werden können. Und da gibt es eine Menge kreativen Spielraum, aber wir sind uns in einer Sache einig und das war auch das Ergebnis dieser Gespräche. Ein Angebot des Deutschlandradios muss wie das Angebot eines Hörfunksenders aussehen, auf welche Weise auch immer. Und ein Angebot eines Verlages sieht aus wie das eines Verlages und das ZDF wie eines Fernsehsenders. Das muss, also wir haben über das Schaufenster mal gesprochen in Diskussionen. Also der Nutzer im Netz muss wissen, aus welcher Richtung kommt denn jetzt dieses Angebot und kann sich dann entscheiden, welchen Weg er wählt. Und das ist dann eine Kombination aus Text, aus Audios. Wir sind ein bisschen gehandicapt als Hörfunksender, das will ich ja sagen, weil wir eben keine Bewegtbilder haben und wir werden auch keine Abteilung aufbauen, die Bewegtbilder macht. Aber ich habe den Kompromiss so sehr gut mittragen können, weil ich das Gefühl habe, es wird auf die Sache ankommen und wie wir die Dinge miteinander verbinden. Im Zentrum unserer Angebote stehen ganz klar unsere ursächlichen Hörfunkangebote, Audiothek, Podcast, Audios und natürlich das, was wir an Texten und Manuskripten und Informationen, Hintergrundinformationen haben.
Aber wir waren uns auch von Anfang an klar, dass das Deutschlandradio immer auch ein bisschen ein Sonderfall ist in dieser ganzen Gesamteinigung, das muss man ganz klar sehen. Entscheidend ist, dass der Großteil der Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender eben auf den ersten Blick unterscheidbar ist und einen anderen Schwerpunkt hat. Dann müssen keine Worte gezählt werden. Wenn es eine Breaking News gibt, wird doch keiner den öffentlich-rechtlichen Sendern verbieten, die zuerst mal im geschriebenen Wort sozusagen zu verbreiten. Das ist völlig klar. Und hinführende Texte und überhaupt Texte werden eine Rolle spielen. Aber auf den ersten Blick unterscheidbar zu sein und kein Nutzungsäquivalent zu sein, das ist das Entscheidende. Und ich glaube übrigens, dass das gut ist für alle tatsächlich, weil es alle darauf konzentriert, sich zu sagen, was ist eigentlich das Hauptfund, mit dem ich wuchern kann. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es auch für den einen oder anderen Mitarbeiter in einem öffentlich-rechtlichen Sender inspirierend ist, sich vielleicht noch stärker in Zukunft darauf zu konzentrieren, wie man mit den Bewegtbildplayern in der digitalen Welt konkurrieren kann. Wie kann man mit Netflix, mit YouTube, mit Maker Studio, mit all diesen neuen Angebotsformen, die insbesondere junge Zuschauerinnen und Zuschauer im Moment begeistern und da die Aufmerksamkeit wirklich erreichen, wie kann man sich mit denen messen? Also insofern keine engen Regeln, du darfst nur noch das, sondern der Geist ist, konzentriere dich auf deine wirkliche Stärke, wuchere mit deinen eigentlichen Funden und dann ist das, glaube ich, für alle Beteiligten auch die langfristig erfolgreiche Zukunftsstrategie.
Es ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, jetzt gerade zu betonen, dass die Verbesserung der barrierefreien Gestaltung der Online-Angebote ganz bewusst jetzt sogar nochmal aufgenommen worden ist, gerade auch für Rundfunk, für Fernsehen natürlich, weil das etwas ist, was wir unbedingt natürlich sichergestellt haben wollen, dass wir dort nicht Probleme kriegen, dieser Art, die Sie jetzt eben beschrieben haben. Das ist ja das große Bedürfnis aller. Ich glaube, das ist vollkommen unproblematisch, wird im Staatsvertrag auch entsprechend nochmal eine Berücksichtigung finden, dass klar ist, wie stellen wir die Barrierefreiheit der Zukunft her. Und ich glaube, aus allen Beiträgen ist so klar geworden, was der Unterschied zwischen früher und heute ist. Also jahrelanger Streit über Buchstaben und Wortzählungen ist abgelöst worden durch ein sehr konstruktives Miteinander umgehen. Und wie Herr Döpfner immer sagt, der Geist, auf den Geist kommt es an. Und ich glaube, es ist sehr unschwer zu erkennen, ob ein Online-Angebot aus der einen Richtung kommt oder aus der anderen Richtung kommt. Da kommt es vielleicht nicht auf ein Wort mehr oder weniger an, sondern es kommt tatsächlich darauf an, dass der Schwerpunkt eben dort liegt, woher das jeweilige Angebot kommt. Und dieses Vertrauen, das muss man einfach auch nochmal hervorheben, dass sich alle darauf eingelassen haben, ist wirklich ganz großartig. Es ist echt auch ein Paradigmenwechsel in dieser Auseinandersetzung der Vergangenheit. Und dass man dann sich behilft über das Thema Schlicht, an den Stellen, wo es vielleicht dann doch zu Streitigkeiten kommt, und zwar im journalistischen Sinne, um das auch nochmal zu betonen, ist, glaube ich, eine sehr weise Lösung.
Ich möchte auch den Begriff Barrierefreiheit nochmal ein bisschen differenzierter versuchen zu definieren. Wenn ein transkribiertes Interview beim Deutschlandradio im Netz steht, dann spricht das eine ganz spezielle Zielgruppe an, die wirklich die Zeit hat, diesen langen Riemen auch zu lesen. Und Barrierefreiheit heißt für mich auch, dass ich, wenn ich unter Zeitdruck stehe, auch ein Interview konsumieren kann bei Welt, bei Bild, bei FAZ oder wo auch immer, wo ich in der Kürze der Zeit trotzdem auf den entsprechenden Hauptpunkt geführt werde, sodass das eher ergänzende Elemente sind, aber auch wir alle in irgendeiner Weise von Barrierefreiheit partizipieren.
Ja, guten Tag, Jörg Muber, Tagesspiegel. Erstmal will ich mich der allgemeinen Freude anschließen, schon allein dahin deswegen, weil ich darüber nicht mehr so viel schreiben muss. Also dafür herzlichen Dank. Und dann hätte ich noch zwei Fragen. Was hat denn diesen Umschwung ausgelöst? Ich bin mir ein bisschen skeptisch, wenn sich plötzlich alle so umarmen, nachdem sie eigentlich jahrelang versucht haben, sich gegenseitig eher umzuschießen. Das ist die erste Frage. Was war sozusagen der Anlass für diesen, ja, will ich mal sagen, für diesen Umsturz? Zweite Frage, die geht ein bisschen in eine andere Richtung. Frau Dreyer, wurde auch über das Indexmodell gesprochen. Dankeschön.
Vielleicht nur zum ersten Einsatz und alles andere Technische kann dann von den Spezialisten gebracht werden. Es gibt manchmal Phasen in der Geschichte, da merkt man, dass der Gegner ganz woanders steht. Und zwar nicht hier untereinander. Da muss es Konkurrenz und Wettbewerb geben, fairen und auch demokratisch geprägten. Aber wir sehen von den technischen und auch globalen Herausforderungen die Konkurrenten in Anführungsstrichen an ganz anderen Stellen. Und es geht auch um die Stabilisierung unserer Demokratie. In den letzten 3 Jahren hat sich die demokratische Struktur unserer Bundesrepublik in Teilen völlig verändert. Und wenn Sie sich die Parlamente ansehen, dann finden Sie dort Situationen, dass Regierungen nicht mehr nach üblichem Muster bildbar sind. Und das ist alles sozusagen korrespondiert mit der gesellschaftlichen Realität, dass wir eine uneingeschränkte, breite Presseöffentlichkeit brauchen und Medienöffentlichkeit brauchen, die eine hohe Qualität und ein hohes Verantwortungsbewusstsein aufweist gegenüber auch anderen, teilweise auch ausländischen Anbietern, die schlicht und einfach versuchen zu manipulieren und zu oktroyieren. Und deswegen ist, denke ich mal, hier eine Wichtung vorgenommen worden und die Einigung auch entsprechend leichter herstellbar gewesen, dass man sich sozusagen global versucht hat, in irgendeiner Weise einzuordnen mit den Problemen, die wir in der Bundesrepublik haben und denken, sie sind existenziell entscheidend über Leben und Tod.
Also ich glaube, das kann es nur bestätigen. Das ist mein der äußere Druck der Verhältnisse, dass vielleicht auch so ein bisschen die Angst wuchs, dass uns, wenn wir so weitermachen, das gesamte System vielleicht um die Ohren fliegt und man sich deswegen besser mal unterhakt. Zweitens glaube ich, dass es eine gewisse auch innere Eskalation gab. Man muss ja sagen, dass diese Thematik gerade in den letzten 12 Monaten sich nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren entwickelt hat. Und manchmal sind dann solche Zuspitzungen, solche Krisen auch Momente, wo man sich dann nochmal fragt, so lassen wir es jetzt wirklich auseinanderkrachen und treffen uns nur noch vor Gerichten in Europa oder sonst wo oder gibt es noch einen anderen Weg? Ich glaube, das hat auch geholfen. Aber ganz entscheidend ist aus meiner Sicht der dritte Punkt. Das sind immer handelnde Personen und Vertrauensverhältnisse, die entweder da waren schon seit langem und jetzt genutzt werden konnten oder die gebildet worden sind. Und ich glaube, Sie müssen sich hier wirklich auch immer vor Augen führen, dass es Menschen sind, die miteinander reden und sich miteinander einigen.
Ministerpräsidentin Dreyer. Ich kann das eigentlich jetzt nur noch ergänzen. Also wir hatten ja lange Debatten in der Ministerpräsidentenkonferenz, weil dieser Modernisierungsstaatsvertrag wirklich auch ein wichtiger ist. Da sind viele Dinge drin geregelt, unter anderem eben auch dieses Thema Telemedienauftrag. Und da spielt dieses Thema eine große Rolle. Es sollte eigentlich ja auch schon in der letzten Rundfunk oder in der letzten MPK verabschiedet werden, ging aber nicht, weil es keine Verständigung gab zwischen den Partnern. Und deshalb hatten wir wirklich auch ein politisches Bedürfnis, einen politischen Druck, dieses Thema auch dann zu befrieden. Und es war das Glück der Stunde, muss man einfach auch sagen, dass die Protagonisten dann so zusammengesetzt waren, dass man dann tatsächlich zu Ergebnissen kommen konnte. Moment, ich glaube, der Intendant. Zur Indexierung vielleicht ein Wort. Die Indexierung spielt in diesem Zusammenhang jetzt keine Rolle. Die Indexierung spielt eine Rolle im Zusammenhang mit dem Auftragsstruktur, Auftrag und Struktur. Und diese Aufgabe ist noch nicht beendet. Damit hat sich gestern die Rundfunkkommission auch auseinandergesetzt. Es wird jetzt weitere Gespräche geben und es ist geplant, bis zum Dezember dieses Kapitel wirklich auch abzuschließen. Und darin mit enthalten ist ein Baustein, nämlich zukünftige Beitragsentwicklung bzw. Indexierung. Es ist ein Teil von anderen und da müssen Sie sich noch ein bisschen gedulden. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen in unterschiedlichen Bundesländern und da gilt eben auch, wie in allen anderen Themen auch, dass man sich miteinander unterhalten muss und weiterentwickeln muss und dann am Ende hoffentlich zu einem guten Ergebnis kommt.
Herr Will. Ja, kann es knapp machen, weil ich allem nur zustimmen kann, was gerade gesagt worden ist. Zu letzterem, diesen anderen großen Themenkreis Auftrag und Struktur haben wir auch in den Gesprächen mit den Verlagen nie verbunden, sondern es ging um die Sache des Telemedienauftrags. Vielleicht neben allem, was gesagt worden ist, noch ein Punkt. Wir haben es auch zunehmend als belastend empfunden, dass die Handlungsfähigkeit von uns allen eigentlich nicht unter Beweis gestellt werden konnte. Wenn man einerseits mit Recht immer argumentiert, dass die Zeit schnelllebig ist, dass sich die Konvergenz in immer größerem Tempo abspielt und wir viele neue Herausforderungen haben, dann wirkt es ja von Jahr zu Jahr umso störender, wenn wir über diesen Punkt des Textes in unseren Angeboten im Netz nicht hinwegkommen. Also es war einfach eine gewisse fehlende Maßstäblichkeit dann, wenn man als Hauptthema der Auseinandersetzung etwas nimmt, was tatsächlich angesichts der Veränderungen nicht mehr die Hauptsache ist. Und das hat es, glaube ich, neben den Vertrauensthemen leicht gemacht. Bei uns ist ja noch zusätzlich die Besonderheit, dass nicht diejenigen alle am Tisch sitzen, die am Ende dann für die Ergebnisse auch einstehen müssen im Redaktionsalltag. Und auch hier war es sehr wichtig, dass wir dann bei uns etwa im Kreise der neuen Intendanten dieses Miteinander genau abgewogen hatten. Was ist das, was wir an Zugeständnissen machen? Inwiefern belastet es uns auch da und dort? Und auf der anderen Seite, was gewinnen wir? Und da war es dann, sage ich Gott sei Dank, eigentlich eine gute Erfahrung, dass alle 9 Häuser der ARD sagten, wir können im Wege dieser Abwägung das so mittragen und wir werden es auch so leben.
Christian Mayer, Welt. Eine kurze Frage an Herrn Wilhelm. Was passiert jetzt mit der Tagesschau-App? Ist das ein Fall für die Schlichtung oder auch eine Verfassungsklage gibt es ja auch?
Ja, also das Rechtliche ist ganz einfach. Eine einmal eingereichte Klage in Karlsruhe liegt zurückzunehmen, liegt nicht in der Hand desjenigen, der sie eingereicht hat, sondern es ist rechtlich so, dass das eine Entscheidung des Gerichtes ist. Und was die Diskussion an sich anlangt, können wir natürlich über dieses Angebot wie über alle anderen im Rahmen der Treffen der Schlichtungsstelle reden.
Aber es geht in die Schlichtung, heißt
das? Naja, das ist Sache der Verlagsseite, ob sie darüber mit uns dann sprechen möchte. Wir werden das ja so machen, dass wir immer wieder sehen, wie viele Beanstandungen oder wie viele Fragen zu Angeboten gibt es über die Monate. Und dann werden wir einen Termin festlegen und dann einfach über die Dinge reden und uns jeden Einzelfall betrachten. Geht ja nicht anders. Wir machen ja auch in den neuen Häusern der ARD keine Angebote immer nur nach einem einheitlichen Layout oder aus einem Guss, sondern da ist ja in regionaler Vielfalt durchaus auch immer wieder in wohltuender journalistischer Konkurrenz eine Vielfalt von Angeboten. Das ist auch gut so und insofern ist jeder Fall immer im Detail etwas anders gelagert und das werden wir uns dann ansehen. Und in dem Text, den wir miteinander formuliert haben, zu dieser Schlichtungsstelle ist auch ausdrücklich die Formulierung, die ich gut finde, enthalten, dass wir gemäß dem Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme versuchen werden, uns gütlich zu einigen. Aber auch klar ist, die Tätigkeit der Schlichtungsstelle berührt die Zuständigkeit von Gremien oder Intendanten nicht, also kein Schiedsgericht im rechtlichen Sinne, wo echt Entscheidungen getroffen werden, sondern die Schlichtung wird zu Empfehlungen kommen und es ist dann sozusagen unberührt die Entscheidungshoheit der Intendanten oder Gremien der jeweiligen Anstalt. Aber wir gehen davon aus, dass sich das Allermeiste dann auf diese Weise wird lösen lassen.
In der Richtung ist es ja gut, dass die Öffentlich-Rechtlichen ebenfalls ja ausdifferenziert sind und unterschiedliche Produkte entwickelt haben und auch Angebote entwickelt haben. Und da es ja auch einen großen Sender gibt, der unbeanstandet durchgelaufen ist, ist es ja auch durchaus möglich, intern voneinander zu lernen.
Es gibt zwei weitere Fragen. Der Herr an der Seite.
Ja. Jörg Wagner vom RBB Medienmagazin. Die erste Frage an Dr. Matthias Döpfner vom BDZV. Herr Döpfner, Sie haben ja regelmäßig die Kritik an der Presseähnlichkeit bei ARD vornehmlich, bei der ARD vornehmlich verbunden mit dem Vorwurf, hier würde ja zudem auch noch Staatsbrot verteilt. Hier wäre ein Staatsfunk unterwegs, Stichwort Nordkorea. Und wird dieser Vorwurf mit dem heutigen Tag beerdigt werden?
Zweite ich Frage an. Von Marcel Reich-Ranicki gelernt damals bei der FAZ, man muss überspitzen, um verstanden zu werden. In dem Sinne würde ich sagen, können wir heute diese Begriffe doch zu den Akten legen.
Vielen Dank. Verständnis hat stattgefunden. Ich wollte Sie nicht abwürgen.
Nee.
Okay. Mach's. Dankeschön. Die nächste Frage an Ulrich Wilhelm von der ARD. Inwieweit gewährleistet die ARD, dass die heutigen Beschlüsse einheitlich in der ARD umgesetzt werden, dass es da keinen unterschiedlichen Interpretationsspielraum gibt, dass also der WDR anders agiert als der RBB? Danke.
Naja, was im Gesetz steht, ist von allen einzuhalten. Befolgung von Gesetzen ist selbstverständlich. Und wo Gesetze mit unbestimmten Rechtsbegriffen arbeiten, das ist ja auch hier der Fall, Begriffe wie Schwerpunkt oder Vordergrund und dergleichen mehr sind immer auch auslegungsbedürftig, müssen wir uns dann halt, wenn Einzelfälle ganz unterschiedlich aussehen, im Falle, dass Dinge noch offen bleiben oder gar streitig bleiben, den Einzelfall ansehen. Und was hilft, das hatte ich ja schon in meinen Eingangsworten gesagt, angesichts von so vielen dezentralen Entscheidungen, in so vieler Redaktionen ist ein gemeinsames Verständnis dieses Geistes, wenn Sie so wollen, oder des Einverständnisses, wie wir das leben wollen. So wird es gelingen. Das ist keine Sache, von der ich jederzeit versprechen kann, dass das sich von selbst ergibt, sondern es geht immer um Menschen, die haben in konkreten Situationen journalistische Anliegen und versuchen, die auch so gut wie möglich zu machen. Und dann wird man halt neben dem gesetzlichen Maßstab auch immer sehen, wie können wir diese Begriffe möglichst so auslegen, dass sich da ein einheitliches Bild der ARD ergibt. Aber das ist sicher auch nicht über Tage und Wochen zu erreichen, sondern wird aus meiner Sicht mindestens ein Jahr dauern, bis wir wirklich auch dann anhand der Diskussion über einzelne Beispiele sagen, trifft es das oder trifft es das nicht aus Sicht beider Seiten. Ist aber nicht zu vermeiden. Das ist keine Schwäche des Vorgehens, sondern das liegt einfach notwendig in den Umständen so pluraler Entscheidungsträger.
Ich habe jetzt zwei weitere Stimmen gesehen. Einmal hier vorne und dann hinten der Herr. Genau, in dieser Reihenfolge bitte.
Daniel Buß vom Medienmagazin ZAPP des NDR. Mich interessieren die Verweildauern in den Mediatheken. Die werden ja auch neu geregelt im Zuge der Telemedienreform. Da ist die Rede jetzt, dass die Sender beauftragt werden, Archive aufzubauen mit informierenden, bildenden und kulturellen Inhalten, die auch von den Verweildauerzwängen, den Depublizierungszwängen ausgenommen werden sollen. Ist das so zu verstehen, dass jetzt ein Großteil der Informationsinhalte von ARD, ZDF und Deutschlandradio unbegrenzt, also Audio und Videos, im Netz stehen werden? Und dann interessiert mich noch, wieso hier eigentlich nicht die Privatsender auch als Vertreter sitzen. Hat Herr Döpfner einfach laut genug geschrien, um sozusagen Teil einer großen Runde zu werden? Die Privatsender sind jetzt auch nicht frei von Kritik an den öffentlich-rechtlichen Angeboten.
Herr Bellut.
Ja, bei der Verweildauer sehe ich jetzt keine revolutionären Veränderungen. Wir haben die Möglichkeit, etwas besser auf die Bedürfnisse der Nutzer einzugehen. Und wir haben ja auch auf der anderen Seite zu beachten, dass da Rechte vom Produzenten bestehen. Das heißt, dass wir da schon Einvernehmen, wie wir es ja immer gemacht haben, herstellen wollen. All das ist ja ausführlich diskutiert worden. Aber es ermöglicht uns einfach, bestimmte Programme länger im Netz zu lassen. Wir können europäische Programme zeigen, die ja einfach bei der modernen Produktionsform, das ist ja auch angebracht, wir leben in Zeiten des vereinten Europas, es wäre ja seltsam, wenn wir das nicht machen dürften, aber wir können zu Inhalten Schwerpunkt bilden, wir können uns vernetzen, wenn wir es wollen, also wenn zum Beispiel das ZDF, wir arbeiten dran, eine Kulturplattform hinbekäme, ja, dann kann man mit der ARD darüber reden, ob wir das nicht verbinden und anderes. Wer weiß, was die Zeit noch bringt, die Zukunft, an Fantasien. Aber es sind jetzt ohne Zweifel mehr Möglichkeiten da und wir gehen da Schritt für Schritt vor.
Zu den privaten Fernsehsendern kann man nur Folgendes sagen. Die haben ja nicht das Problem, zum Beispiel sich über presseähnliche Produkte zu streiten, sondern da geht es eher darum, darf kurz vor der Tagesschau eine Rotkäppchen-Reklame laufen und schmälert das sozusagen die Reklameblöcke von RTL und den anderen Sendern, die wir haben. Das ist also nicht das Thema, das ist auch nicht für uns das politische relevante Themenfeld, wo wir die Demokratie, Wettbewerb und Informationsfreiheit oder Informationsangebotsbreite mit verbunden sehen. Und deswegen ist das sozusagen, es gab auch keine Beschwerde uns gegenüber, dass man unbedingt sich an diesen runden, eckigen Tisch in die Landesvertretung von Sachsen-Anhalt setzen möchte.
Ich würde ganz gerne noch eines ergänzen. Und zwar wird es eine Protokollerklärung zum Staatsvertrag aller Bundesländer geben, wo nochmal deutlich gemacht worden ist oder nochmal deutlich gemacht wird, dass die gewachsene Bedeutung von Abrufangeboten im Internet, dass man ihr Rechnung trägt, indem man nämlich auch die Erwartung formuliert, dass die vielen Kreativen und Rechteinhaber auch dann nach der maßgeblichen Qualität, die sie erbringen, auch zu einer entsprechenden finanziell angemessenen Beteiligung dann kommen. Und ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Punkt für all diejenigen, die Beiträge dazu leisten, dass sie wissen, dass das auch das Anliegen der Länder ist, dass wirklich entsprechend gut auch umgegangen wird mit den Beteiligten.
Vielen Dank. Na, ganz klar, es hatte sich noch jemand vor Ihnen gemeldet, dann sind Sie dran. Haben Sie kein Mikrofon?
Herr Christoph Sterz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks. Ich habe noch mal eine Frage zur Presseähnlichkeit und zum Sendungsbezug, vermutlich vor allem an Herrn Döpfner. Ist das nicht so, die Begriffe, wo Herr Wilhelm ja auch gerade gesagt hat, Schwerpunkt nicht im Vordergrund, dass die relativ weit auslegbar sind und dass gerade beim Sendungsbezug, so wie er hier steht, so ziemlich alles damit begründet werden kann, dass es dann doch wieder sehr viel Text geben könnte?
Wissen Sie, wir haben in unseren Gesprächen kurz zur Illustrierung das Beispiel der redaktionell gestalteten Anzeigen in Tageszeitungen verwendet, die es ja nun seit vielen Jahrzehnten gibt. In der digitalen Welt heißt das Native Advertising. Da können Sie mit seitenlangen Regularien regeln, dass die redaktionell gestaltete Anzeige mit einer anderen Schrifttypo, in einer anderen Grundfarbe und so weiter gestaltet werden muss. Und findige Layouter werden immer einen Weg finden, das Ganze dann am Ende doch so zu gestalten, dass es auf den ersten Blick so aussieht, als sei es ein redaktioneller Text, obwohl es eigentlich eine Anzeige ist. Und dann ist es eben doch fast Schleichwerbung. Das heißt, die beste Regel schafft keine Sicherheit davor, dass sie es unterlaufen. Und genau in diesem, sagen wir mal, spiegelbildlichen Geist haben wir versucht vorzugehen. Wir sind in den Definitionen relativ vage geblieben, sind aber in dem Geist, den wir besprochen haben, sehr konkret gewesen, dass es eben tatsächlich ein auf den ersten Blick unterscheidbares Angebot sein soll. Und wenn Sie jetzt einfach nur den Videoanteil dokumentieren und hauen die ganze Videothek da rein, die ganze Mediathek da rein, dann haben Sie das prozentual übererfüllt und trotzdem sieht es immer noch genauso aus wie die Webseite einer Zeitung. Wenn Sie sich über den Geist einig sind, dass es auf den ersten Blick anders aussieht und als Kontrolle die Schiedsstelle haben, dann, glaube ich, haben Sie am Ende viel mehr erreicht. Deswegen fühlen wir uns mit dieser Regelung bei aller Wahrheit der Formulierung, wenn Sie so wollen, viel wohler als mit präzisen juristischen Formulierungen, die aber am Ende umgangen werden müssen. Da ich schon das Wort habe, möchte ich Herrn Lehari begrüßen. Ich bin sehr erleichtert, dass Sie es zumindest zum Ende unserer Pressekonferenz noch trotz eines mehrere Stunden verspäteten Flugs geschafft haben, weil es uns so wichtig ist, auch deutlich zu machen, Herr Lehari war von Anfang an in den Gesprächen und Verhandlungen dabei, dass das eben nicht eine Einigung ist, die jetzt große Verlage mit großen öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten getroffen haben, sondern ganz besonders hier eigentlich die Interessen der lokalen und regionalen Zeitungsverlage in Deutschland, die ja Hauptbetroffene sind dieser Presseähnlichkeit auf subregionaler Ebene, dass es sozusagen hier besonders von Ihnen auch mitgetragen wurde. Aber ich weiß nicht, wie wir jetzt vorgehen wollen, nur irgendwann müssen Sie Herrn Lehari noch mal das Wort erteilen.
Das muss ich nicht nur, das mache ich sogar ganz gerne. Aber ich würde trotzdem vielleicht, Herr Lehari, es gab noch eine Frage, wenn wir diese noch zunächst berücksichtigen dürfen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie fast uns sprechen.
Dudin, mein Name vom EPD. Kurze Frage, wie wird denn diese Schlichtungsstelle arbeiten? Wie öffentlich wird es sein, wie transparent?
An wen hatten Sie die Frage gerichtet? Wer fühlt sich denn, wer möchte gerne antworten?
Ja, ich kann es mal beginnen. Also wir haben bisher nur die Parameter der Schlichtungsstelle besprochen, aber dieses Thema dabei noch nicht erörtert, weil ja noch zu unserem Verabredungszeitpunkt unklar war, wann die Länder und wie die Länder das auf den Weg bringen, nachdem mit dem heutigen einstimmigen Beschluss der Ministerpräsidenten klar ist, dass es jetzt so kommen soll, werden wir darüber zügig reden. In jedem Falle ist ein gewisses Maß an Transparenz dadurch verbunden, dass es um ein solches Angebot ja eine Auseinandersetzung schon gegeben haben wird und dass die beteiligte Redaktion eine Stellungnahme dazu abgibt, dass das beteiligte Haus aus ARD, ZDF und Deutschlandradio eben auch dazu Stellung nimmt und dass es eine Rückmeldung gibt. Also die Beteiligten werden das nicht erleben im Sinne einer geheim getroffenen Entscheidung, die einen dann überfällt, sondern es wird ein sehr transparenter und auf Argumenten beruhender Prozess sein, der aber eingebettet ist in das, was wir jetzt über so viele Wochen miteinander entwickelt haben und wo wir ja auch insgesamt beide Seiten wollen, dass es hält. Und dass wir uns nicht dann wieder auseinanderleben am Beispiel eines Angebotes, wo man sozusagen nicht zusammenkommt. Und wichtig war, ich kann es nur einmal mehr sagen, wir haben gesagt, es gelten journalistisch-publizistische Maßstäbe. Also wir wollen da keine Paragraphen reiten, sondern wirklich genau in dem Verständnis, wie eben Berufskollegen Dinge anbieten, diese Angebote bewerten.
Herr Rau möchte das ganz, ganz gerne ergänzen, wenn ich das richtig gesehen
habe. Ja, aufgekommen ist die Idee ja, als wir darüber nachgedacht haben, wie können wir eigentlich das, was wir jetzt in den kleinen Gesprächen aufgebaut haben an Vertrauen, wie können wir das eigentlich kontinuierlich machen? Es ist ja als vertrauensbildende Maßnahme gemeint worden und nicht als neue Einrichtung für Medienexperten, Medienjuristen und wen auch immer. Und es sollte nach meiner Einschätzung, und das hatten wir eigentlich ähnlich alle so gesehen, auch eine gewisse Kontinuität haben. Man muss dann schon diesen Gesprächsfaden, den wir jetzt aufgenommen haben und geknüpft haben, auch weiterhin aufnehmen und pflegen. Deswegen verbietet sich eigentlich die Idee eines öffentlichen Tribunals. Das wäre, sagen wir, da würden wir alle zurück wieder in die Gräben. Es sollte schon eine gewisse Vertrauensatmosphäre herrschen. Aber es geht ja um, wie schon gesagt worden ist, um öffentlich Bekannte. Wir arbeiten ja in der Öffentlichkeit, deswegen kann das auch nicht alles hinter verschlossenen Türen sein. Nur wir müssen Verfahren entwickeln, wie wir dieses Vertrauen, was wir jetzt nun zueinander entwickelt haben, was ja hier auch für viele spürbar ist, dass wir das auch in diesen Gesprächen erhalten. Wir wollen uns ja nicht gegenseitig in die Wäsche, wir wollen uns nicht gegenseitig in die Stiefel stellen, sondern wir wollen an einem richtigen Weg arbeiten.
Also genau so ist es. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, so sehe ich es auch. Und vielleicht nur noch den Satz. Ich meine, klar, das Ganze kann immer noch scheitern. Es kann sein, wir haben jetzt tolle Sachen geregelt und trotzdem wird jeden Tag wieder nur versucht zu zeigen, was doch geht und was nicht sein darf. Und man streitet sich in der Schiedsstelle nur. Das kann passieren. Ich glaube es aber nicht. Und ich glaube, wir sind alle motiviert zu beweisen, dass das wirklich funktionsfähige Regelungen und Instrumente sind, die wir da definiert haben. Aber es ist zu beweisen. Das wollen wir jetzt auch tun.
Herr Lehari, vor dem Hintergrund wäre es interessant, die Position der kleineren Verlage von Ihnen zu erfahren.
Gut, also nicht nur kleinere Verlage, sondern klein, mittel und groß sind alle betroffen. Und ich kann es nur noch mal bestätigen, was Herr Präsident Dr. Döpfner vorhin gesagt hat, dass die Regelung Planungssicherheit gibt. Und es gibt letztendlich auch eine Spielregel, nicht? Eine Spielregel, die die Häuser letztendlich davor bewahrt, unnötige Prozesse führen zu müssen. Das ist ja nicht nur für große Häuser oft unangenehm, einfach eine andere Dimension. Aber es ist faktisch, es lähmt Unternehmen, es lähmt Redaktion, es lähmt verantwortliche Personen. Und es ist egal, ob das ein kleines, mittleres oder großes Verlagsunternehmen ist. Und das ist einfach Planungssicherheit und Rechtssicherheit. Den Weg, den wir eingeschlagen haben, den ich also von Anfang an sehr leidenschaftlich wir beide mitgetragen haben, das ist eigentlich der Weg, der früher auch normal war. Nicht? Es gab nach dem Krieg die publizistische Gewaltenteilung. Und da gab es keinen Rundfunkstaatsvertrag, Frau Ministerpräsidentin, sondern das war einfach Konsens. Und ich glaube, wir sollten jede Zeit investieren, um wieder zum Konsens zu kommen, auch in Verantwortung für die Gesellschaften, für unser demokratisches Gemeinwesen. Das ist vielleicht ein mühseliger Weg, aber dieses Klein-Klein, ich bin ja selber Staatsrechtler und Jurist und so weiter, aber genau dieses Case Law, dass man listenweise Ausnahmen macht, das ist eine anglizistische Übernahme des anderen Rechtssystems, das führt zu mehr Unsicherheit und nicht zur Klarheit. Und das kann man auch in Brüssel sehen. Und deswegen denke ich, das ist ein prima Weg und das müssen wir mit Leben füllen. Und wir haben aber noch eine ganze Menge zu tun. Es ist eine Baustelle und ich bin optimistisch, dass wir das hinkriegen. Und bin auch sehr, sehr dankbar, dass wir das, glaube ich, so gemeinsam in diesem Geist jetzt mal verabschiedet haben. Und das müssen wir jetzt mit Leben füllen. Und da werden wir Vollgas mitmachen.
Wir sind am Ende eigentlich der uns gesetzten Zeit gekommen. Ich sehe keine Fragen mehr in Ihrer Runde. Würde das Wort nochmal der Vorsitzenden der Rundfunkkommission der Länder geben für ein Schlusswort vielleicht. Und wenn es im Anschluss noch Wünsche für Interviews gibt, können wir das sicherlich noch einrichten.
Ja, bin ich gar nicht darauf vorbereitet, aber Herr Lehari hat mir jetzt echt nochmal eine Vorlage gegeben für ein Schlusswort, nämlich, dass wenn es um das Thema Qualitätsjournalismus in Deutschland geht, es am besten miteinander geht und man die Probleme miteinander in einem guten Geist löst, damit man wirklich die Probleme, die auch in der neuen digitalen Welt entstehen, dass man sie gemeinsam gut lösen kann zugunsten eines guten Journalismus in unserem Land. Und in diesem Sinne herzlichen Dank nochmal an alle, dass Sie da waren. Hat uns sehr gefreut. Wir wünschen viel Gutes gelingen mit den neuen Regelungen.